Also herzlich willkommen zurück zur neuen Episode des Optimum Performance Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages. Lisa Marie guckt mich ganz erschüttert an, dass ich das so aus der Pistole heraus schieße. Also heute unser Gast, Lisa Marie Schweizer. Hallo, stell dich mal vor, Lisa Marie.
Ja, hallo. Ich bin Lisa Marie Schweizer, 24 Jahre alt, bin jetzt seit letztem Jahr Mai fertig mit dem Studium bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Und bin nun nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen worden.
Coole Sache, im Gewichtheben.
Genau.
Genau. Wie kamst du auf die Idee, Gewichtheben zu machen? Die meisten haben eine echt lustige, wenn nicht gerade die Eltern da mitgemacht haben, haben die meisten eigentlich eine recht lustige Geschichte.
Dahin. Ja, witzigerweise ist das wirklich immer die erste Frage.
Ja,
mein Mathelehrer damals am Gymnasium war Gewichthebentrainer und hat immer so Werbung gemacht fürs Gewichtheben, weil es ist halt schwierig, da Leute für zu gewinnen. Mhm. Und wir waren eine Ganztagsschule und da hat er eben die AG Athletik angeboten, so hieß es. Und ja, ich war im Leichtathletikbereich und dachte, okay, es passt ungefähr. Aber ich bin halt viel mit meinem Papa joggen gewesen und hatte dadurch Rückenschmerzen und musste zur Physiotherapie eben den Rücken stärken. Und es war aber immer so langweilig, dass ich dann wirklich mal nach dem Matheunterricht zu meinem Mathelehrer bin und gefragt habe, ja, ob man dann beim Gewichtheben den Rücken stärkt. Ja, dann hat er gelacht und so kam ich dann zum ersten Training und bin dabei geblieben. Ja.
Cool, und das heißt, ihr habt dann in der Schulsporthalle ein bisschen rumhantiert? Habt ihr auch Langhantelstangen da? Hat er da mitgebracht oder habt ihr da andere Sachen gemacht?
Also ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Berlin, Uckermark, Angermünde heißt das kleine Städtchen. Mhm. Und da gibt es tatsächlich einen Gewichtheberverein, da keine super Bedingungen jetzt oder so, aber da konnte man nach der Schule dann eben hin und hatte dann eben diese Plattform gehabt, weil wir haben ja immer das Problem, dass wir die Handel auch fallen lassen können. Ne? Und ja, da hat es dann in Angermünde bei mir angefangen und der Trainer kommt aus Schwedt, also es ist so eine halbe Stunde ungefähr von der Schule entfernt und hat dann später so 2-3 Leute immer mit dem Auto mitgenommen und dann haben wir dort trainiert.
So richtig wie auf dem Dorf.
Genau, sozusagen.
Ja, das heißt, er hat über die Schule halt neue Kinder akquiriert. Aber das ist okay, das wird heute auch noch bei vielen Sportarten einfach so gemacht, weil du kriegst die Kinder halt in der Schule einfach.
Viele gehen dann halt auch zur Sportschule nach Frankfurt-Oder, das ist ja so bekannt, aber ja, meine Eltern haben immer gesagt, hier, der Beruf geht vor und das habe ich auch durchgezogen.
Und so bist du in der Nähe von Berlin geblieben und hast dann heute auch Schule zu Ende gemacht.
Genau.
Und zu diesem Zeitpunkt warst du ungefähr wie alt, als du dann angefangen hast mit dem Athletiktraining bzw. mit dem Gewichtheben beim Trainer?
Mit 14 habe ich angefangen, 2009, ja.
Und vorher hast du Leichtathletik gemacht oder auch mal Touren, wahrscheinlich das, was alle Leute so oder alle Kinder mal durchprobieren.
Genau, alles mögliche, Volleyball, Handball, Tischtennis habe ich sogar auch noch gespielt.
Mhm. Cool. Ja. Ja, das heißt, dann hast du angefangen mit Gewichtheben im kleinen dörflichen Verein und dann ging das so weiter und dann kamen ja mit Sicherheit auch mal irgendwann die ersten Erfolge. Warst du dann schon war das dann gleich bei den deutschen Meisterschaften oder hast du vorher schon so Vereinswettkämpfe gemacht?
Ja, also am Anfang war es immer schwierig, weil da war noch eine, die immer besser war. Also die hat es ja auch schon länger gemacht als ich und da war ich immer mit so zweiter oder dritter Platz und dann kam halt noch die Athletik damals dazu, also mit Kugelschocken und Weitsprung und Sprint und so weiter und ja, da war ich manchmal sogar besser im Gewichtheben, aber da haben mich dann andere da eben geschlagen, weil die eben leichter waren oder irgendwas waren. Es war am Anfang echt schwierig, dass ich immer so zweiter, dritter war und nie den ersten Hund hatte.
Hast du das parallel dann auch beide Sachen dann dort gemacht, also mit gleicher
Im Jugendbereich ist es so, dass man eben...
Ach, da machst du ganz von generell, machst du da quasi mehrere Sachen auf einmal? Also auf Gewichtheben ist quasi so ein Dreikampf oder mit
verschiedenen
Sachen?
Ja, sozusagen. In der Jugend ist das schon so, ja.
Ah, okay.
Aber da bin ich beigeblieben. Dann sind viele dann zur Sportschule gewechselt und ja, ich habe dann eben das für mich so gemacht weiter.
Ja?
Ja.
Okay.
Und das hat dann Spaß, weil irgendwann wird man dann immer besser, aber man merkt richtig, wie einen der Ehrgeiz packt, dass man eben mehr machen möchte oder an die anderen rankommen möchte und ja...
Also vermutlich wäre das ein Phänomen gewesen, das du auch in anderen Sportarten gemerkt hättest, weil wenn man ehrgeizig ist, dann würdest du, egal in welcher Sportart oder in welchem Bereich wahrscheinlich das so agieren, aber interessant, dass es dann beim Gewichtheben ist natürlich immer sehr schön strukturiert, weil du siehst ja, wie viel machst du und wie viel brauchst du und das ist natürlich sehr, da kann man nichts irgendwie darum faken, das ist keine Spielsportart, wo man sagt, derjenige war ganz gut, sondern da siehst du einfach, ganz gut gibt's eigentlich nicht, aber ist dann halt meistens kategorisierend eher schlechter eingeordnet, also entweder du bist da halt eine Rakete oder nicht.
Ja.
Das heißt, du hast dann Schule fertig gemacht in Berlin und hast dich dann beworben bei der Polizei oder wie war das dann?
Nee, nach dem Abi, also ich habe mich während meiner Abi-Zeit für die Nationalmannschaft qualifiziert. Mhm. Also ich habe die Kadernorm gemacht und dann bin ich nach dem Abi ins Trainingslager mitgenommen worden. Da hieß es dann, ja, ich könnte die Nationalmannschaft, wenn ich dann nach Leim komme. So. Mhm. Und dann habe ich meine Mama schon gleich sich an den Kopf gefasst und hat gesagt, ja, das erstmal und dann, ja, aber wozu habe ich denn jetzt Abi gemacht und so. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, dann studiere ich nebenbei. Habe dann auch in Heidelberg einen Platz bekommen für Psychologie und habe es angefangen, war dann 2 Jahre dort, habe dann aber gemerkt, ach ja, das 8-mal Training oder das Training und Studium, das passt irgendwie, also es bringt mir nichts. Ja. Ich habe ja auch keine Leistungsentwicklung dann mehr gebracht. Es hat mir dann auch das Umfeld so nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt meinen Weg, ich lasse es mit dem Sport, ich werde da nie die Erfolge haben. Und habe mich dann bei der Polizei Rheinland-Pfalz beworben und wurde auch gleich angenommen. Also ich habe mir gesagt, ja, wenn es klappt, dann mache ich das und wenn nicht, studiere ich eben weiter.
Okay.
Und ja, es hat dann aber geklappt und dann wollte ich eigentlich, also habe ich gesagt...
Du wolltest eigentlich die Ausbildung dann machen zur Polizistin?
Genau.
Und dann kam es dann doch wieder anders.
Ja, und dann habe ich mir eigentlich gesagt, okay, ich lasse es jetzt mit dem Sport, ich will gar nicht mehr.
Kurze Zwischenfrage, wäre Polizei sowas gewesen, was du... früher mal auf dem Schirm gehabt hättest?
Ja, also ich habe auch in der Schule damals immer Praktikum gemacht bei der Polizei und das war eigentlich immer was für mich. Aber dadurch, dass ich ja dann in die Nationalmannschaft gekommen bin, hätte es nicht geklappt mit der Polizei.
Ja, natürlich, also,
ich meine, das Studium geht immer sportbezogen noch, dass man dann eben freigestellt ist oder dass es sich so irgendwie legen kann, dass man da gut trainieren
drumherum
kann.
Ja.
Genau, ja.
Okay, und dann bist du also dann doch zur Polizei erstmal wirklich den beruflichen Weg eigentlich.
Genau.
Und dann kam es doch
dann
anders.
Dann habe ich so irgendwann gesagt, ach, du musst jetzt mal irgendwas machen, auch so für den Körper. Ne? Und habe so, wollte eigentlich Gewichtheben nur noch so fürs Aussehen machen. Ne? Also, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich bewege und die Grundmuskulatur beibehalte.
Ja.
Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie schlummert da in mir was, das immer mehr will. Also dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist der Druck weg, jetzt läuft so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt zeige ich nochmal, dass da doch mehr in mir steckt.
Ne? Ich erinnere mich an diese Trainingsvideos aus diesem...
Ja, aber ich muss echt sagen, ich war immer froh drum, dass ich überhaupt diese Trainingsmöglichkeit da hatte.
Ja, ja, klar.
Da hat die Hochschule mich auch sehr unterstützt mit. So.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja bestimmt auch gewusst, oder teilweise dann irgendwann, wer du bist und dass du da die Ausbildung anfängst. Aber das war ja dann trotzdem krass, weil du hast die Ausbildung ja trotzdem richtig gemacht, also mit allem drum und dran, was dazugehört.
Ne?
Mit
Prüfung
und das normale Studium, ja.
Also ich hätte damals.
Das war auch im Hahn, ne, wo du warst?
Genau, ich hätte auch zur Sportfördergruppe gehen können, direkt von Anfang an, aber ich wollte ja das Gewichtheben nicht mehr machen, weil es hieß ja auch immer, ja, du wirst nie irgendwie mal erfolgreich sein, wie die anderen sozusagen, oder du wirst nie eine Medaille kriegen und so.
Das ist ganz fest gesagt worden.
Ja, ja.
Krass,
ja. Und dann habe ich mir das halt so gesagt, oh ja, stimmt eigentlich, das kam jetzt nichts von mir, ja. Dann, wofür soll ich so viel Zeit investieren, so viel Nerven und so? Weil Gewichtheben ist ja nicht in einer halben Stunde mal gemacht. Also man geht laufen, es hat eine halbe Stunde was gemacht und freut sich danach. So, ne? Gewichtheben dauert es mal 2-2,5 Stunden. So.
Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, oder vielleicht hast du das ja für dich selber auch schon mitgenommen dann, dass vielleicht das nächste Mal, wenn dich jemand anzweifelt, dass du da schon wieder anders reagierst. Also jetzt, also intrinsisch einfach von der Motivation her, dass man sagt, ah gut, okay, das kann vielleicht so sein, dass das deine Meinung ist, aber ich weiß, dass ich es kann.
Ja, und das darf ich nie unterschätzen.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die letzten Jahre waren da bestimmt sehr lehrreich in der Hinsicht, so, dich auch selbst kennenzulernen, ein bisschen,
das
was kannst du.
Auf jeden Fall,
und dich einzuschätzen. Und ich meine, so wie du jetzt auch rüberkommst, du bist ja eher, würde ich sagen, eher ein bisschen verhaltener vielleicht oder eher eine schüchterne Person. Mhm. Aber wichtig ist trotzdem zu merken, und das merkt man, finde ich auch, dass du von innen heraus trotzdem eine Kraft hast, also eine Stärke auch. Es ist nicht nur eine Kraft physisch, aber auch so eine Stärke hast. Und ich glaube, da waren bestimmt die letzten Jahre sehr lehrreich. Und okay, das heißt, du hast dann die, das Polizeistudium bei Frankfurt-Hahn gemacht, hast währenddessen trainiert und dann ging es aber trotzdem voran.
Genau, nachdem ich dann bei der Polizei angefangen habe, bin ich auch aus dem Kaderstatus geflogen sozusagen. Hatte dann keinen Trainer mehr und auch keinen Trainingsplan und habe wirklich 2 Jahre lang komplett für mich trainiert, bis ich dann eben zum AC Mutterstadt gewechselt bin und habe dann da eben den Vereinstrainer bekommen, der mir dann Trainingspläne geschrieben hat. Und ja, und dann habe ich eben nochmal einen Sprung machen können und habe mich ja während dem Studium noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und
geil.
So ging dann alles seinen Lauf. Ne, und
mega. Das heißt, irgendwann musstest du dich aber auch entscheiden, will ich jetzt nach dem Studium anfangen zu arbeiten oder will ich jetzt wieder wie Gewicht heben?
Also
wieder
hin und her. Mir wurde angeboten, dass ich eben nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen werde. Mhm. Aber ich kann mich eben entscheiden, ob ich direkt in den Dienst gehe oder eben in die Sportfördergruppe. Und dann habe ich gesagt, okay, so eine Möglichkeit kriege ich wahrscheinlich nie wieder und es wird auch nicht funktionieren mit dem Schichtdienst. Und habe dann gesagt, okay, ich gucke es mir an und ich bin auch echt froh, dass, also ich hätte am Anfang gedacht, okay, es wird jetzt schon langweilig, wenn ich nur noch diesen Sport habe und dass ich mir selbst wieder den Druck mache, ich muss jetzt Leistung bringen, weil im Studium war es ja egal, ne? Das wäre ja keiner böse gewesen, wenn es nicht klappt, aber jetzt ist es ja sozusagen, jetzt habe ich nichts anderes.
Jetzt ist wieder, du bist jetzt schon wieder in der Richtung All-In.
Und genau.
Du bist, aber ich finde trotzdem, und vielleicht kann ich jetzt dir auch ein bisschen Druck rausnehmen, es ist so, du trainierst natürlich für eine Sache drauf hin, hast auch quasi diese Belastung, dass du jetzt also arbeiten musst im richtigen Polizeidienst, nicht. Aber trotzdem ist es so, du hast diese Chance jetzt wirklich, wie du sagst, das eine Mal und die sollte man auch nutzen, weil wenn nicht, es haben auch schon viele andere probiert, wenn du es nicht probieren würdest, du würdest nicht rausfinden, wie es funktionieren würde.
Einfach alles mitnehmen, was geht.
Ja. Und dann du kannst nur früh genug Polizistin werden.
Ich habe nichts zu verlieren. Ja? So umgehe ich auch noch dem Schichtdienst, was ja für später gesehen gar nicht mal schlecht ist für die Gesundheit auch, ne?
Absolut, ja. Ja, ich glaube auch deswegen, du hast momentan, das Schöne ist ja, du hast einen Fallback-Plan, wenn es dann nicht mehr ist oder du nicht mehr willst oder wie auch immer, dann gehst du halt den normalen beruflichen Weg und toll. Also ich finde das, da bin ich richtiger Fan davon. Das ist richtig deutsch, dass man sagt, toll, wir haben dann noch einen anderen Plan. Und,
ja, genau, das
stimmt. Aber was ich finde jetzt auch, was in letzter Zeit viele Leute machen, beziehungsweise ich bin mehr in Kontakt auch mit Leuten getreten, die was Neues mal ausprobiert haben, die dann gesagt haben, momentan würde sich eine Möglichkeit irgendwo bieten und die mache ich jetzt aber nicht und aus welchem Grund auch immer. Und es gibt jetzt viele mehr Leute, die sagen, ey, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Es ist besser, dass wir in der Zeit einfach vorangeschritten sind und dass man jetzt im Jahr 2020, eigentlich hätte man schon viel früher damit anfangen können, wirklich mal eine Sache ausprobiert. Und die meisten Sachen, witzigerweise, klappen ja dann auch.
Ja, genau.
Früher haben dich halt Sachen zurückgehalten.
Fragt man sich immer, ne, na, hättest du mal,
ja,
oder
genau,
wie wäre es gewesen?
So, ja. Ne? Und ich glaube, mit dem will man auch nicht leben. Ne?
Genau.
Ja, ja, also das war jetzt interessant, aber das wusste ich nämlich auch nicht, dass wie das alles kam mit hin und her. Und, aber man sieht, du hast in Heidelberg, bist du ja trotzdem noch ein bisschen verbandelt. Also man sieht dich ja öfter auch in Heidelberg.
Stadt, ja.
Also das heißt, das Studium hat das auch Positive gehabt, dass du Heidelberg kennengelernt hast.
Auf jeden Fall, ja. Vor allem daneben ist ja dieser Schmelzpunkt, das Eis, das beste Eis.
Stimmt,
da
sehe ich dich auch.
Ja. Da schleppe ich auch immer alle mit, wenn ich mal eine Stadtführung mache oder so.
Geil, ja. Das heißt also, in Heidelberg hast du damals auch gewohnt oder irgendwo drumherum beim Studium?
Ich habe in Leiben gewohnt.
Ah ja, okay. Mhm. Da hat es natürlich ganz gut gepasst mit Training.
Genau.
Vielleicht können wir jetzt nochmal kurz ansprechen, wenn jetzt jemand sich auf dem Weg gerade befindet in den Profisport beziehungsweise eben auch in den Kader und so. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, würdest du prinzipiell sagen, mach das, probier das aus, oder würdest du schon eher sagen, dass das vielleicht situationsabhängig ist, wenn jemand das starten möchte?
Also ich finde, also jetzt von mir aus kann ich sagen, dass es schwierig ist, wenn man zwanghaft irgendwas versucht oder sagt, okay, ich muss das jetzt schaffen, sonst so, ne? Und ich denke, dass es einfach einfacher ist, wenn man sich für sich, also man soll es immer erst für sich machen und dann den Spaß daran finden. Und wenn es halt diese Leidenschaft wird, dann macht es halt auch Spaß und dann macht man sich nicht ständig diesen Druck und du musst. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann ist man am Boden zerstört. So, ne? Und also ich denke wirklich, man soll anfangen, es für sich zu machen und nicht unbedingt zu sehen, okay, ich will jetzt da, keine Ahnung, wie der Profi eben sein, ne? Oder es muss doch irgendwie funktionieren. Also ich...
Ja. Also eher so ein bisschen situationsabhängig und einfach zu sehen, dass es für einen selber erstmal klappt.
Genau, ja.
Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um sich nochmal aufzuhängen fürs Nächste, was wir gleich nochmal fragen wollen. Denn wenn du natürlich diesen Schritt weitergehst, kommen irgendwann diese Normen und auch eben die Qualifikation für eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Das hast du ja, glaube ich, wenn ich richtig bin, eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft mitgemacht, richtig?
Ja, letztes Jahr.
Genau, ja. Letztes Jahr war eine WM.
Ja, also ich weiß gar nicht, im Frühjahr war die Europameisterschaft in Georgien und jetzt im September eben die Weltmeisterschaft in Thailand. Ja.
Genau, ja, da warst du
ja. Da, ja.
Da warst du auch am Start und genau. Ich habe ja warst auch mehrere Wochen dort, ne? Warst ja auch ein bisschen vorher schon da, um sich wahrscheinlich auch ein bisschen zu akklimatisieren und genau. Die ganzen Begebenheiten mit Luftfeuchtigkeit und so weiter war bestimmt nicht so einfach. Hat man davon was gemerkt in der Halle? Also von diesen oder
die
von
die Halle, die ging, die ja. War eher noch zu kalt. Ja. Aber man hat schon gemerkt, jetzt auch im Hotelzimmer. Ich meine, wenn man mal kurz das Fenster aufgemacht hat zum Lüften, ne, da waren dann Fliesen im Flur, die waren pitchpatsch nass. Also man ist wirklich ausgerutscht und der Spiegel war beschlagen. Mhm. Und da hat man es dann schon gemerkt. Und draußen war es auch jetzt nicht so angenehm. Aber die ganze Umgebung dort war auch nicht so schön, dass man sagt, ich muss jetzt mal an den Strand gehen.
Ja, erinnere mich da an solche Stories, wo du einfach, oder Instagram-Stories, wo du einfach nur Bus gefahren
bist. Ja, so war es auch meistens.
Wieder zurück, ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die wir unterschätzen. Und zwar, da kannst du vielleicht mal kurz noch erzählen, so in so einem Alltag von einem Profisportler quasi, da ist nämlich nicht nur immer mit schön, ich gucke mir mal irgendwas an, sondern da ist ja viel mit, ich plane um das Training herum, ich muss mich ordentlich ernähren, ich muss dann ordentlich trainieren, ordentlich regenerieren. Wenn du jetzt so eine normale Woche, jetzt aktuell zum Beispiel mal, vorstellst, wie oft trainierst du und wie sieht dein Tag aus?
Also ich trainiere so 5 bis 8 Mal die Woche. Und jetzt gerade, wenn du es ansprichst mit dem Trainingslager oder wenn ich jetzt bei Wettkämpfen bin, dann sagt man so, oh, guck mal, die fliegt in der ganzen Weltgeschichte herum.
Das sieht voll super aus.
Genau, aber das ist dann halt 1-2 Tage, wo man mal was sieht und sonst ist man wirklich nur in der Halle oder zwischendurch hat man eine Mittagspause, dann muss man sich mal hinlegen oder was lesen, so, ne, und da hat man keine Zeit, sich irgendwas anzugucken und das ist halt auch immer das Traurige für mich. Weil wenn ich irgendwo bin, dann sage ich mir immer, oh, da muss ich hin, da und da, aber das schafft man alles gar nicht. Also man ist wirklich so gebunden eben an das Training auch und wie du sagst, an die Regeneration.
Das macht, ich glaube, man darf auch ganz kurz nicht verwechseln, dass wenn man mit einem Profisportler spricht, dass Profisportler trainieren immer im maximalen Bereich. Das heißt, also um überhaupt eine Adaption zu erreichen, musst du jedes Mal noch mehr geben als jemand, der freizeitmäßig irgendwo in ein Fitnessstudio rennt. Also das ist eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Liga auch tatsächlich. Und dass man sich da ausruhen muss davon und nicht nur abends mal 7 Stunden schläft, wie die meisten, die halt arbeiten gehen und ein bisschen Hobbysport machen. Das sollte auch klar sein. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, überhaupt einen Beruf mit einem Profisportler-Dasein zu verbinden, ist fast, finde ich, nicht möglich.
Nee, also das würde auch nicht funktionieren. Wie ich schon gesagt habe, also wenn ich jetzt nicht komplett freigestellt wäre vom Dienst, würde ich gar nicht auf dem Niveau trainieren können. Das geht nicht, weil dann macht man sich total kaputt.
Ja. Also irgendwas würde auch bestimmt leiden.
Genau, der Körper sagt dann auch, nein, es geht nicht. Ich habe es dann im Praktikum öfter gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert. Also da habe ich schon dieses Privileg und bin dankbar für.
Ja. Das heißt, du trainierst so am Tag meistens einmal. Es gibt auch manche Tage, wo du 2-mal trainierst schon.
Ja, bei uns ist Montag, Mittwoch, Freitag dann 2-mal Training. Und Dienstag, Samstag einmal.
Und Wochenende ist dann je nachdem,
was man bewegen. Ja, Donnerstag und Sonntag ist immer frei.
Ja.
Ich habe es mir jetzt für mich gesagt, dass ich donnerstags dann nutze für Krafttraining oder für Dehnung, ne, weil das kommt auch zu kurz und oder Spaziergänge dann, also man soll schon in Bewegung bleiben.
Ja, Blutzirkulation ein bisschen ankurbeln, ja. Ja, weil du es gerade nochmal sagst, das Witzige ist ja, in der Zeit, wo du quasi Trainingszeit hast, sind so Sachen wie Mobility noch nicht mal dabei. Also weil da musst du ja den Plan abarbeiten und setzt dich dann mal noch 1/2 Stunde hin und mach noch Rom-Wort oder was es da alles noch gibt. Da hast du auch keinen Bock drauf. Kann ich auch sehr gut verstehen. Also alles zielt ja auf den Plan ab. Dieses ganze Training, Wettkämpfe, Normen erfüllen, irgendwann sich auch zu qualifizieren für Olympischen Spiele. Wir hatten es vorhin schon mal kurz als im Eingangsgespräch gesagt. Du hast dich jetzt entschieden, es nicht zu machen für 2020, beziehungsweise eben diesen ganzen Zirkus nicht mitzumachen und dich zu konzentrieren auf Training erstmal.
Ja, genau, weil es ist halt jetzt schwierig. Wir haben ja jetzt seit letztem Jahr neue Gewichtsklassen und ein neues Qualifizierungssystem System für Olympia. Und das macht es jetzt bei mir unheimlich schwer, sich in meiner Gewichtsklasse zu qualifizieren. Weil die sehr leistungsstark ist, dadurch, dass ja die nächsthöhere Gewichtsklasse bis 71 Kilo nicht mehr olympisch ist. Und sagen sich halt viele, die gehen dann runter. Mhm. Und das
ist viel mehr Konkurrenz, ne?
Genau, das. Und die ist schon leistungsstark, wo ich ja jetzt erst reinwachse sozusagen in die Gewichtsklasse. Und dadurch, dass ich ja noch jung bin, sieht man in mir und ich sehe mir auch eher die Perspektive für Paris 2024 dann.
Das heißt also, die 71er Klasse fällt weg olympisch.
Genau.
Und dann kommt aber die nächste drüber, wäre dann wieder olympisch.
Die wäre dann 76, ja. Aber das ist ja dann nochmal ein gewaltiger Sprung, wo dann halt viele sagen, okay,
ja, den will ich nicht
nehme
gehen.
Ich lieber ab.
Ja. Jetzt muss ich gerade eine Zwischenfrage stellen. Also prinzipiell, ich weiß, das ist eine Antwort, auf die man gar keine Antwort, also eine Frage, auf die man gar keine richtige Antwort geben kann, aber wenn du dich entscheiden müsstest, runter oder rauf zu gehen, was würdest du vom Gefühl her machen?
Das ist eine gute Frage.
Da gibt es keine gute
Antwort. Also das Bauchgefühl, da wirklich, was du das Wort ist, sagt, geh hoch, aber der Kopf sagt dann, bleib lieber da.
Also ich stelle mir 10 Kilo zunehmen genauso schwierig vor in der Kategorie wie 10 Kilo abnehmen, weil du kannst ja nicht 10 Kilo einfach so zunehmen.
Ja, aber angenehmer ist eben zuzunehmen, aber sagen wir es mal, für viele leichter.
Ja.
Als eben abzunehmen, weil da musst du wirklich das, also ja, sag mal,
ich wollte diszipliniert.
Diszipliniert, ja.
Genau. Schon sehr, ja, vor allem, weil, also ich stelle mir schon so vor, bei dir ist es jetzt, du musst ja auch halten quasi. Also ich meine, so wie ich es bisher von dir sehe, scheint es dir nicht so arg schwer zu fallen.
Weil ich wirklich darauf eben lange achte, dass ich eben so meine 2 Kilo über der Gewichtsklasse bin, dass ich eben nur noch 2 Kilo abnehmen muss für den Wettkampf und das kann man ja, das kriegt man hin. Das,
ja.
Obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass ich im Studium damit schon Schwierigkeiten hatte, weil wenn man dann morgens was isst vor den Vorlesungen, dann hat man so um 10 rum wieder Hunger und dann isst man einfach mehr, weil man ja länger wach ist auch.
Ja,
und da ist es mir wirklich schwer gefallen abzunehmen. Und jetzt, wo ich Zeit habe, sozusagen auch immer kochen kann für mich, da läuft es eigentlich, glaube ich.
Das heißt also, um das nochmal gerade einzuordnen, weil du gerade gesagt hast, 2 Kilo drüber, man trainiert in der Off-Season quasi eigentlich mit mehr Körpergewicht, damit man mehr Kraft hat, damit sich alles manifestiert und dann am Ende cuttet man wieder runter. So ist ja der Ablauf, glaube ich, ja.
Ich versuche es immer zu vermeiden, dass man eben nicht über Wasser geht, weil es man auch ganz, ganz viele, die ja noch 2 Tage vorher in die Sauna gehen, dann nichts mehr trinken oder einen Tag vorher. Und
das ich krieg's nicht mehr zusammen, aber letztens hat irgendjemand so einen Spezialtrick gesagt mit irgendwie viel Wasser trinken, dann aufhören und so weiter, damit er komplett
entwässert. Das gibt's auch noch, aber ich halte davon nichts. Also das Trinken ist schon unheimlich wichtig, auch für die Muskulatur dann. Und
hast du schon mal irgendwann sowas machen müssen, dass du was Extremes machen müsstest? Ja, und wichtig wäre jetzt, oder die nächste Frage wäre gewesen, wie ist dein Wettkampf danach? Also wie hat sich der gestaltet, so rein mental?
Ja, mental geht's dann noch, aber man merkt, dass der Körper einfach nicht will. Also man merkt schon, dass die Spannung einfach komplett raus ist und alles schwer ist, man nicht so schnell ist und das ist dann schon anstrengend oder schwierig. Und vor allem merkt man dann, wie der Körper einfach alles speichert, was er kriegt.
Was er kriegt, ja.
Genau, das ist dann, da biegt man nächsten Tag 2 Kilo mehr wieder eben. Also es geht so schnell.
Ja, ja. Also das ist dieses bekannte Phänomen Wasserziehen.
Genau.
Ja. Wenn der Körper. Ja. Also ich wollte, die Frage war deshalb, weil ich kann mir vorstellen, wir normalen Menschen sind ja manchmal schon, wenn wir uns leicht dehydriert fühlen, merkst du schon, du kriegst dann Kopfschmerzen oder du kannst das allgemein, das fokussieren fällt dir schwer.
Nicht mehr trainieren
und dann sind Leute dabei, die trinken 2 Tage kein Wasser, die gewohnt sind, 5 Liter Wasser am Tag zu trinken. Wahnsinn. Nee. Also stelle ich mir echt krass vor.
Das ist auch wirklich Quälerei.
Ja, das glaube ich, ja. Also das ist momentan der Plan, ist Olympia 2024 anzupeilen. Das heißt also, in der Zeit ist momentan von dir auch geplant, in der Sportfördergruppe wahrscheinlich zu bleiben und auch ordentlich, um ordentlich trainieren zu können.
Genau.
Ja gut, ich meine, es sind 4 Jahre, da kann auch noch, da können Sachen passieren. Wichtig ist, einen Plan zu haben und dann eben 2024 in der 63-Kilo-Klasse wahrscheinlich anzugreifen. Ne? So sehe ich
64
ist ja jetzt, genau. Das ist verrückt, das ist wirklich runter und hoch. Also ich finde es sehr interessant, weil mir fällt jetzt gerade ein, auch du bist ja dann erst 28.
29,
ja. Aber das ist ja eigentlich im Gewichtheberalter ist es ja super.
Eigentlich optimal.
Optimal. Ja. Die meisten Gewichtheber sind eigentlich so immer erst ab 30.
Ich muss halt nur noch nervlich so lange durchhalten.
Ja, klar. Ja, um das vielleicht nochmal kurz anzusprechen, nervlich durchhalten heißt nicht, ich muss jetzt zum Training, wow, was für eine nervliche Geschichte. Nee. Sondern nervlich heißt ja bei euch auch, ihr müsst euch in den Kadern zu bleiben, in die Unterstützung weiterhin zu bekommen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ihr in die Trainingshalle latschen müsst, sondern ihr müsst auch viel drumherum noch machen.
Ja, und bei mir ist es ja noch das Problem, ich denke einfach zu viel und dann neige ich immer dazu, während dem Versuch noch zu denken und dann verweigere ich öfter auch mal, weil ich einfach Angst habe, weil ich mich nicht unter die Last traue. Weil ich auch noch viele technische Fehler habe und das auch weiß und das ist dann immer auch noch so ein Problem und dann ärgert man sich über sich selbst und ja, das kommt dann auch dazu, dass man sich selbst immer an die Grenzen bringt eben. Ne?
Ich glaube, dann gerade da ist dann eine Betreuung natürlich wichtig, ne? Von jemandem, der dir auch immer wieder sagen kann, hey, ist nicht schlimm.
Ja, genau.
Beim nächsten Mal.
Das braucht man dann einfach. Ja, also man braucht schon Unterstützung, weil allein ist das echt schwierig.
Ja. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben und zum Glück haben wir noch einigermaßen Zeit. Wir wollten noch über die neue Doku sprechen. Mhm. Herr der Heber hieß sie, glaube ich, ne?
Ja.
Das im ARD oder ZDF kam.
ARD war's.
Ja. Und da kamen ja wieder, leider, wieder ein paar neue Sachen ans Tageslicht, die eigentlich schon mehr oder weniger bekannt waren. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, dass doch wieder sehr viel leider gedopt worden ist in den letzten Olympischen Spielen oder auch Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Unterm Strich, es sind viele Proben genommen worden, beziehungsweise nicht Proben genommen worden von sehr leistungsstarken Athleten, die natürlich dann Bestleistungen gebracht haben. Und da ist natürlich, fragt man sich dann, warum werden Leute wie du gefühlt jede Woche einmal getestet? Und Leute, die natürlich völlig explodieren, werden gar nicht getestet oder einmal.
Hm. Ja. Das ist das Problem, dass es eben kein einheitliches Doping-System gibt. Also jedes Land hat eben seine eigenen Regeln.
Ja.
Und die NADA ist da schon sehr dahinter. Und zum Beispiel hatte ich ja im Dezember innerhalb von 2 Wochen hatte ich wirklich 4 Kontrollen gehabt. Also die sind auch nach Japan gereist ins Trainingslager. Und also was da auch an Geld dahinter steckt, ne? Also stecken, das ist. Ja, und das ist eben das Problem, dass man es in anderen Ländern anders regelt. Oder es ist zwar nicht so gewollt, aber es ist dann meistens auch, weil in den Ländern steckt dann mehr Geld dahinter als bei uns in Deutschland. Das kann man dann so vergleichen mit dem Fußball hier in Deutschland. Mhm. Und dann wird es ja so vom Staat gewollt. Das ist dann wie in der DDR damals eben. Ne? So,
Kontrolle.
Staatlich gefördert wird sozusagen. Und ja, man kriegt auf Wettkämpfen auch viel mit. Man merkt schon, die Frauen, tiefe Stimme, Bartwuchs. Also das kriegt man wirklich mit.
Ja.
Und dann ärgert man sich schon als Sportlerin, die dann wirklich regelmäßig kontrolliert wird. Und man denkt so, es ist so offensichtlich. Ne? Aber man kann nichts machen, das ist immer das Ärgerliche, aber man macht diesen Sport auch wirklich nicht dafür. Ne? Also
ja. Um das mal kurz nochmal vielleicht einzuordnen, die NADA ist die deutsche Agentur quasi für Anti-Doping.
Ja.
Bei der müsst ihr auch immer angeben, glaube ich, wo ihr seid, ne? Oder wo ihr euch die nächsten Tage auch aufhalten.
Wo wir übernachten, wann wir trainieren, gibt man immer so Zeitfenster an und man gibt auch ein Testzeitfenster an, wo man auf jeden Fall anzutreffen ist und wenn nicht, kriegt man einen Misstest sozusagen und wenn man 3 hat, ist es so, als hätte man gedopt. Also dann ist man auch gesperrt und ja, das ist dann immer schwierig. Also ich wurde öfter schon sonntags oder montags, bevor ich dann zum Studium gefahren bin, um 5 rausgeklingelt.
Also klingeln die dann einfach bei dir?
Genau, ja, dann wird man rausgeklingelt und hat dann diese Dopingkontrolle und ja.
Freut man sich doch, wenn man morgens um 5 die Tür aufmacht.
Ja, genau, und, also ganz verschlafen.
Ja, die haben dann aber auch dann keine Skrupel, ne? Und die müssen das machen, das ist denen ihr Job.
Ja, genau.
Aber kennst du die Leute dann auch schon teilweise? Hast du ihn öfter
ja, es kommen eigentlich schon immer die gleichen, außer jetzt im Trainingslager. Ne?
Stell ich mir auch lustig vor.
Es ist trotzdem immer unangenehm, aber ich bin froh, dass sie es machen. Aber dann hört man dann in anderen Sportarten, ist es auch wieder ganz anders. Und ja, es ist dann immer. So, aber man darf sich darüber gar nicht aufregen, glaube ich.
Nee, also ich glaube ja, in eurer Sache ist es ja auch so, es tut euch irgendwie, oder es kommt euch schon zugute, weil ihr sagen könnt, wir sind ein cleanes Land, die einen Sport machen,
der offensichtlich. Gerade Gewichtheben hat ja den Ruf weg auch, ne? Und dass wir wenigstens Deutschen für uns sagen können.
Ja, da sind noch andere Agenturen, also ich glaube, in den USA ist auch ziemlich streng, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Also die USADA heißen die, glaube ich, dann, ne?
Ja.
Und dann haben wir natürlich das Problem, was auch in der Doku angesprochen worden ist, es gibt dann eben noch Verbände, die das ja, also der Verband macht das ja in Georgien zum Beispiel jetzt, macht das einfach auf Verbandsebene. Das heißt also, da ist die Kontrolle, du hast keine Ahnung, was da kontrolliert wird oder wie oft.
Ja.
Und wenn da natürlich jemand von der IOW? International Weightlifting? Nee, IWO?
IWF,
genau. Ja. Und wenn da natürlich jemand dann irgendwie zur Kontrolle kommt, und es ist ja dann irgendwann auch mal gegeben, zum Beispiel bei Olympia kommen ja dann die, ne? Und dann denkst du natürlich, wie seltsam ist das, dass die eine Agentur beauftragen, die auch genau neben denen quasi im Land sitzen und die Ergebnisse direkt weiterschleusen.
Mhm. Ja. Das ist eben das Problem, dass bestimmte Leute ganz viel Macht haben und da man auch wenig Einfluss hat. Ne? Und das ist,
ich stelle mir das nur so lustig vor, wenn ihr irgendwie mal abends zusammensitzen würdet irgendwo und das für andere quasi total normal ist.
Dass, ja, das ist ja auch, wie deine Doku auch rauskam. Die reden ja ganz offen mit einem selbst und sagen so, wie, du nimmst nichts. So, das können die gar nicht verstehen, wie das funktioniert, dass man so viel trainieren kann und eben Leistung, weil wir Deutschen können ja schon irgendwo noch vorne mitspielen. Also wir sind ja schon noch, also... Ja. Präsent,
gerade. Ja, natürlich, ja. Aber man sieht halt, man sieht trotzdem, es ist, ich finde, es ist ja überhaupt nicht möglich, überhaupt in die Weltspitze als Deutscher zu gelangen, denn die anderen haben einfach diese, sagen wir mal, lass es mal 15-20% sein, bessere Regeneration, genau, damit du eben mehr trainieren kannst. Es geht ja eigentlich im Prinzip nur darum. Ja. Es geht ja nicht darum, dass du dir was spritzt und du wirst quasi dadurch stärker, sondern du kannst mehr trainieren, um dann stärker zu werden.
Ja, es kommt eben mal drauf an, was die nehmen, also dass die halt vielleicht schneller Muskeln aufbauen, aber das, was es eigentlich ist, diese Regeneration, dass die eben jedes Training voranklatschen können. Die trainieren dann meistens auch dreimal am Tag.
Ja, eben.
Das ist ja schon, die haben ja schon eine gute Technik teilweise, wo man sagt, okay, das sieht schon gut aus.
Ja.
Aber eben dieser Vorsprung im Training, das macht viel aus, weil wir können manchmal kaum laufen und sagen dann, okay, wir müssen jetzt ausweichen, wir können jetzt keine Kniebeuge machen, so, ne?
Ja,
deswegen, das ist, wir können eben nur mit unserem Kreatin, BCA und was auch immer da helfen, ne?
Ja. Ey, man muss sich nur mal vorstellen, ich meine, jetzt angenommen, ihr habt in der Regel in der Woche 6-7 Einheiten und die haben halt 14-15. Ja. Also, das ist einfach das Doppelte an
Volumen. Deswegen sind die dann aber auch komplett kaputt dann, ne?
Ja, klar. Also, glaube ich. Ja. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, nochmal die Nachwehen von so einem,
Was ich dann aber auch mal noch problematisch finde, ist, dass wir Deutsche uns immer aufregen über die anderen Länder und so und dann geht es um Bundesliga, ne? Und dann auf einmal ist es dann egal, dann will man nur noch gewinnen und unterstützt es ja irgendwo, dass eben noch viele Länder in Bulgarien haben, wo offensichtlich ist, dass da gedopt wird sozusagen, das finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, also wenn man dann nur noch das Gewinn sieht und es trotzdem noch unterstützt, also
das ist nochmal ein anderer Aspekt, ja klar, da geht es dann auch wieder um, ne? Wie du schon gesagt hast, ums Gewinnen, im Endeffekt auch ums Geld manchmal oder oft in dem Fall, man kennt es aus anderen Sportarten auch, dass immer wieder Sportler eingekauft werden aus anderen Ländern,
beim Tennis ist das dann auch problematisch, so. Dass man
Also man sieht, man ist irgendwie leider in dem System ein bisschen gefangen, kann eigentlich nur das Beste tun, um sein eigenes dazu beizutragen, dass man irgendwie den cleanen Sport vorantreibt noch. Und ich finde, also so wie ich das aktuell sehe, auch haben wir aber in der deutschen Nationalmannschaft schon ein paar nett, also ich finde, die Gewichtheber sind einfach so eine Gruppe für sich. Du kannst einen Gewichtheber nicht vergleichen mit einem Fußballer oder so, das geht einfach nicht. Also Gewichtheber und Handballer finde ich immer sehr geil. Das sind so Leute, die machen ihren Sport und es gibt da kein Geheule oder so, sondern es wird halt einfach rangeklotzt. Eigentlich ein sehr sympathischer Sport. Wir sind am Ende angelangt. Ich bin froh, dass wir noch ein bisschen Zeit hatten, über diese Thematik zu sprechen. Da könnten wir uns bestimmt noch länger auch drüber unterhalten. Erstmal schon vielen Dank für dein Dasein, Lisa Marie.
Ich danke dir.
Wichtig ist also eine Sache noch. Wir können dich, glaube ich, antreffen bald. Am Wochenende ist, glaube ich, Wettkampf von euch. Bist du da dabei?
Genau, gegen Chemnitz.
Genau, in Mutterstadt?
In Mutterstadt.
Wie heißt die Halle nochmal?
AC Mutterstadt einfach.
Ah ja, okay, aber AC Mutterstadt auf jeden Fall in der Halle werdet ihr finden. AC Mutterstadt gibt es ja auch Gewichtheberseite, glaube ich, im Internet, kann man nochmal nachschauen. Also da ist Bundesliga-Wettkampf gegen Chemnitz, ist, glaube ich, eines der Top-Duelle, ne?
Das Problem ist halt, dass eben diese Top-Athleten, wie der Max auch, ne, Max Lang, und ich jetzt über Weihnachten dann Pause gemacht haben, weil das war auch wichtig jetzt gerade nach den ganzen Wettkämpfen im letzten halben Jahr und dass wir jetzt einmal noch nicht in Topform sind. Das macht es für uns schwierig und gerade mit unseren Verletzungsausfällen, aber wir geben natürlich
unser Bestes. Ihr seid trotzdem dabei. Also wir
gucken mal, was da geht.
Oder ihr könnt sie, Lisa Marie, auch sehen am Samstag. Ich weiß nicht genau, wann es hochgeladen wird, aber ich werde gucken, dass es so... Vielleicht kriegen wir noch ein paar, können wir noch ein bisschen Zuschauer generieren. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit und auch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.